Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Hochwasser im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen. Mehrere Menschen kommen ums Leben, die Schäden sind groß. Gedanken über eine Bundesratskandidatur. FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann entscheidet in den nächsten 2 Wochen. 2 Schweizer Goldmedaillen zum Auftakt der Orientierungslauf-WM. Simon Nickli-Luder und Matthias Müller gewinnen den Sprint. Das Wetter morgen ist es meist sonnig und am Nachmittag rund 27 Grad warm. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Stefan Wüthrich. Er hat die Nachrichten.
Im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen führen Flüsse und Bäche nach den Niederschlägen immer noch Hochwasser. Nach einer vorläufigen Übersicht sind bislang 10 Menschen in den Wassermassen ertrunken. In den Hochwassergebieten in Sachsen bleibt die Lage laut Ministerpräsident Stanislaw Tillich noch sicher 24 Stunden prekär. Grund sei der Bruch einer Staumauer in Polen. In Polen selbst und in Tschechien kam es ebenfalls zu starken Überschwemmungen. Angesichts der verheerenden Hochwasser in Pakistan hat das Land erneut um internationale Hilfe gebeten. Alleine werde seine Regierung nicht fertig mit den Folgen der Katastrophe, sagte Ministerpräsident Gilani. Die UNO rechnet mit Wiederaufbaukosten in Milliardenhöhe. Laut offiziellen Angaben sind mindestens 1.500 Menschen in den Fluten ums Leben gekommen. 2 Millionen verloren ihr Zuhause. Nach einer Sturzflut in Indien werden nach Behördenangaben noch Hunderte von Menschen vermisst. Die Zahl der Todesopfer, bestätigt sind bislang 132, könnte daher noch deutlich steigen. Das teilte der Polizeichef der Himalaya-Region Ladakh mit. Unter den Toten seien auch 5 ausländische Touristen. Ein heftiges Unwetter hatte am Freitag in der Region schwere Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst. Dieses Wochenende haben mehrere Anschläge Irak erschüttert. Dabei wurden nach offiziellen Angaben Dutzende von Menschen getötet oder verletzt. Die meisten Opfer gab es laut den Behörden gestern in Basra im Süden des Landes. Bei Explosionen verloren mindestens 34 Menschen ihr Leben, über 180 weitere wurden verletzt. Heute kamen bei Anschlägen in Ramadi 7 und in Fallujah 1 Mensch ums Leben. Dutzende erlitten Verletzungen. Der Berner FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann gilt für viele Beobachter als einer der Favoriten für die Nachfolge von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Nun hat Schneider-Ammann bestätigt, dass er sich eine Kandidatur überlegt. Gegenüber der Tagesschau des Schweizer Fernsehens sagte Schneider-Ammann, er sei von Parteipräsident Fulvio Pelli angefragt worden. Bis am 21. August werde er Pelli seinen Entscheid mitteilen, so Schneider-Ammann weiter. Im norwegischen Trondheim haben heute die Weltmeisterschaften im Orientierungslauf begonnen. Und das Schweizer Team ist optimal in die Wettkämpfe gestartet. Beim Sprintlauf der Frauen gewann Simon Nickli Gold, ihre insgesamt 16. Goldmedaille an einer WM. Beim Sprint der Männer gelang den Schweizern gar ein Doppelsieg. Erster wurde Matthias Müller, zweiter Fabian Härtner. Fußball: In der Super League hat der FC Luzern zu Hause gegen den FC Sion mit 2:3 verloren. Damit bleibt Meister Basel an der Tabellenspitze. 2 Spiele sind zurzeit noch im Gang.
Info 3 Abend. Die Themen.
Ein einziger Wahltermin und nicht 2. Die Politik hat Probleme mit den Bundesratsersatzwahlen. Viele Flüsse in Zentraleuropa treten über die Ufer. Die polnische Stadt Bogatynia wird innerhalb einer Stunde überschwemmt. Und Boliviens Präsident Evo Morales vertritt die Indios. Die fühlen sich aber von Morales immer weniger vertreten. Gleich.
Das Wetter: Morgen scheint meist die Sonne und die Temperatur steigt am Nachmittag auf rund 27 Grad. DRS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr in der Region Solothurn auf der A1 in Richtung Zürich. Stau nach einem Unfall zwischen Niederbipp und der Verzweigung Herkingen. Dann in der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen stockender Verkehr zwischen Dietikon und dem Gubristunnel. Und daher stockt der Verkehr auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmertaler Kreuz. und im Tessin etwa 10 Kilometer Stau zwischen Quinto und dem Gotthardtunnel in Airolo in Richtung Norden. Das entspricht einer Wartezeit von ca. 2,5 Stunden. Umfahrungsempfehlung via die San Bernardino-Route.
Info 3 Abend.
Der Terminplan der bevorstehenden beiden Bundesratswahlen sorgt für massive Kritik. Die Nachfolge von Bundesrat Merz wird im September gewählt, die Nachfolge von Bundesrat Leuenberger im Dezember. Die Konsequenz: Das Parlament wird viel Zeit und Energie für diese Wahlen aufwenden, statt für wichtige Sachgeschäfte. Im Parlament sucht man nun nach Auswegen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Der Präsident der Grünen Partei sagte es als einer der ersten bereits am letzten Freitag, am Tag des Rücktritts von Bundesrat Merz. Zwei Bundesratswahltermine in zwei aufeinanderfolgenden Parlamentssessionen, das gehe nicht. Uli Leuenberger.
Es ist unverständlich und politisch unverantwortlich.
Unverantwortlich, weil wichtige Sachgeschäfte drängen, zum Beispiel die Krankenversicherung. Die Türen, die beiden Nachfolgewahlen doch noch zusammen stattfinden zu lassen, sind noch nicht ganz zugeschlagen. So könnte das Büro der Bundesversammlung entscheiden, dass die Ersatzwahl für Merz nicht im September, sondern erst im Dezember stattfindet, zusammen mit der Leuenberger Nachfolge. Im Büro der Bundesversammlung sitzen die beiden Ratspräsidentinnen und die zwei Vizepräsidenten je beider Räte. Und die Meinungen sind in diesem Gremium noch nicht gemacht. Der freisinnige Hans Alter, zweiter Vizepräsident des Ständerats, bezeichnet den Vorschlag als prüfenswert. Skeptisch ist hingegen der Vizepräsident des Ständerats, Hans-Heiri Inderkum von der CVP. Es wäre falsch, wenn sich jetzt das Parlament ganz nach Bundesrat Leuenberger ausrichten würde, sagt Inderkum. Denn Hans-Rudolf Merz habe sich mit seinem Rücktritt auf Ende der nächsten Session an die bisherige Praxis gehalten.
Ich glaube, da ist es natürlich folgerichtig, wenn man jetzt sich nach Herrn Merz ausrichtet und nicht nach Herrn Leuenberger.
Inderkum bringt stattdessen eine neue Idee ins Spiel. Das Parlament könnte sich sozusagen in der Mitte einigen und zwischen September und Dezember in einer außerordentlichen Session beide Bundesratssitze neu bestimmen.
Das Argument wäre, dass die Wahlen an einem Tag vorgenommen werden könnten. Das zweite, es könnten beide involvierten Bundesräte wohl damit leben, so hoffe ich.
Für eine außerordentliche Session bräuchte es die Zustimmung von einem Viertel der Parlamentarier. Ob so viele National- und Ständeräte zustimmen, ist fraglich. Hans-Jörg Walter, SVP-Politiker und zweiter Vizepräsident des Nationalrates, jedenfalls ist skeptisch. Er zweifle, ob es sich überhaupt einen Termin finden lasse. Und?
Ich finde, dieses Problem muss man einmal grundsätzlich diskutieren, vielleicht auch wann solche Wahlen stattfinden. Und das wäre mir sympathischer, als jetzt eine Hauruck-Übung zu machen.
Auch Hans-Heiri Inderkum betont, dass seine Idee für eine außerordentliche Session zwischen den beiden Sessionen erst vage sei. Er wolle die Idee in den nächsten Tagen aber in Gesprächen mit dem Ratsbüro vertiefen.
Info 3 Abend.
Der Sommer 2010, Wetterextremsituationen rund um die Welt, sei es der Monsunregen in Pakistan, der nicht aufhören will und eine Hochwasserkatastrophe riesigen Ausmaßes angerichtet hat, seien es die Großbrände in Russland, die wegen der Trockenheit ausgebrochen sind. Und in Zentraleuropa führen viele Flüsse nach tagelangen Niederschlägen Hochwasser. Besonders prekär ist es zurzeit im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen. Über die Lage in Westpolen berichtet ARD-Korrespondent Ludger Kacmierczak.
Beim Anblick der verheerenden Bilder aus dem polnischen Bogatynia nahm ein entsetzter Feuerwehrmann das Wort Apokalypse in den Mund. Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen beiden Tage ist die 18.000 Einwohner zählende Stadt in der Nähe von Zittau von der Außenwelt abgeschnitten. Der kleine Fluss Mijanka trat über die Ufer, spülte Autos, Häuser und Brücken weg und machte weite Teile der niederschlesischen Ortschaft dem Erdboden gleich. Bürgermeister Andrzej Gmilewicz. Es tut mir sehr leid, aber niemand hat uns gewarnt. Die Flutwelle kam völlig überraschend und nach einer knappen Stunde stand alles unter Wasser. Die ganze Stadt ist zerstört und niemand hat uns geholfen. Eine Einwohnerin wurde von der Flutwelle in Bogatynia mitgerissen und getötet. Insgesamt sind in Polen seit gestern 3 Menschen im Hochwasser ums Leben gekommen. 2 Frauen und ein Feuerwehrmann, heißt es in Agenturmeldungen. Zurzeit regnet es nicht mehr. Das Wasser geht langsam zurück und die Lage entspannt sich etwas. Dadurch wird aber nach und nach das ganze ganze Ausmaß der Überschwemmungen sichtbar. Die Straßen sind zerstört, die Schäden enorm. Viele Menschen haben ihr komplettes Hab und Gut verloren. Wo bleibt die Feuerwehr, frage ich. Die Menschen müssen sich selbst helfen. Das ist alles schlecht organisiert. Wir brauchen dringend zu essen und zu trinken, Konserven, egal was. Die Versorgung in der Stadt funktioniert nicht mehr, weil alle Geschäfte unter Wasser stehen. Wir brauchen außerdem Kleidung und Decken. Von der Hochwasserwelle wurden auch die Arbeiter des Bergwerks in Bogotá überrascht. Die Kumpel der Frühschicht konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, so ein Sprecher der Grube. Wir haben versucht, die Grube zu retten und abzusichern. Das Wasser war aber zu stark und hat alles überflutet. Die Anlage bleibt vorerst gesperrt, bis das Wasser abgepumpt werden kann. Die Pumpen brauchen allerdings Strom und noch sind die Leitungen total nass. Nach dem Bruch eines Dammes stieg auch der Pegel der Neiße zwischenzeitlich auf ein Rekordniveau. Der Fluss überschwemmte einige Wohngebiete von Zgorzelec und Görlitz. Die Brücke, die die beiden Grenzstädte verbindet, ist gesperrt.
Info 3 Abend.
In Bolivien ist seit 10 Tagen ein Regionalaufstand gegen die Zentralregierung im Gang. Der Ort Potosi im Andenhochland wirft Präsident Evo Morales vor, er unternehme zu wenig für die Entwicklung der alten Silberstadt. Wegen den Protesten sitzen in 4000 Metern Höhe Dutzende von Touristen fest, darunter sind auch Schweizer. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Es geht gar nichts mehr in Potosi. Die Lokalbevölkerung rebelliert und hält alle Zufahrtswege blockiert. Nichts und niemand kommt mehr rein oder raus. Minöre mit Dynamitstangen hinderten Touristen daran, den Konfliktschauplatz an Bord eines Charterflugzeuges zu verlassen. Hintergrund des Streites ist eine Reihe von Forderungen der Region im Andenhochland, Forderungen nach Investitionen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Damit zieht sich Präsident Evo Morales erstmals mit einem Volksaufstand in einer seiner Wählerhochburgen konfrontiert und mit Abspaltungen innerhalb der regierenden Linken. Potosí ist wegen des Cerro Rico ein legendärer Ort. Der Silberberg erhebt sich bis auf fast 5000 Meter hinauf. Sein Inneres gleicht einem Emmentaler Käse, so viele Stollen sind in die kegelförmige Erhebung hineingetrieben worden, um den wertvollen Rohstoff Silber auszubeuten. Und zwar seit den Tagen des spanischen Kolonialregimes. Potosí aber ist stets arm geblieben, reich wurden andere. Der Silberberg ist bis heute der einzige Arbeits- und Beschäftigungsfaktor in Potosí. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung besteht objektiv die Gefahr, dass die löchrige Basis nachgeben und der Berg in sich zusammenfallen könnte. Deshalb will die Zentralregierung das Schürfen von Silber und anderen Metallen verbieten. Eine Alternative könnten die Lithiumvorkommen in der Nähe von Potosí sein. Im Salzsee von Ujuni lagert etwa die Hälfte der weltweiten Vorkommen dieses Rohstoffs, der zunehmend gefragt ist für die Entwicklung von Elektroautos und neuen Batterientypen. Die Linksregierung von Evo Morales will verhindern, dass sich die Geschichte des Silberabbaus wiederholt und Bolivien einmal mehr leer ausgeht. Gleichzeitig trifft sie aber keine Anstalten, Potosí über Royalty-Leistungen oder Verarbeitungsbetriebe am Lithium-Boom direkt zu beteiligen. Die Zurückhaltung rührt daher, dass auch andere Indio-Regionen Boliviens noch offene Rechnungen mit dem Zentralstaat haben und Evo Morales keine Lawine an Forderungen lostreten will. Offenbar spielt auch die Politik mit. Ein Lokalpolitiker aus Potosí ist dabei, sich zur nationalen Referenzfigur einer gemäßigteren sozialdemokratischen Linken zu entwickeln. Konkurrenz, die Evo Morales offenbar fürchtet. Jedenfalls versucht er, den Herausforderer schachmatt zu setzen, indem er ihm ein Strafverfahren wegen angeblicher Korruption anhängen ließ. Damit stieß er erst recht in ein Wespennest. Die Proteste der Potosinos wurden radikaler. Zurzeit sind fast 600 Menschen aus dem Departement in einem kollektiven Hungerstreik. Aber lange wird die Protestgemeinde am Fuß des Cerro Rico nicht mehr durchhalten. Der Treibstoff, die Lebensmittel und die Medikamente gehen zur Neige. Die Lösung wird voraussichtlich darin bestehen, dass Potosí einige seiner Forderungen durchsetzen und Präsident Morales seinen alleinigen Führungsanspruch in der Welt der bolivianischen Indios verteidigen kann.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4News und DRS-Virus. Im Netz zu finden unter drs.ch. Heute im Studio Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.